23 Börse People. And now in Season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 4 und erster Gast im neuen Jahr ist Robert Karas, Kapitalmarktexperte seit mehr als 3 Jahrzehnten und aktuell Chief Investment Officer und Partner der Bank Gutmann. Lieber Robert, herzlich willkommen bei mir im Studio als erster Gast im neuen Jahr unter 23 Börse People heißt es jetzt. Servus.
Ja, danke Christian, freut mich sehr.
Wir sind da drauf gekommen, wir sind gleich alt. Das wird eine wunderbare Zeitreise quasi durch eine Börsezeit, die spannend war, die wir in unserem Leben so erlebt haben, aus verschiedensten Blickwinkeln, wie ich natürlich aus dem Vorgespräch jetzt auch von dir erfahren habe. Bei dir ist es losgegangen in den 80ern, noch nicht an der Börse, sondern mit einem Unternehmen aus dem Packaging-Bereich mit Falper. Wie war das damals und wie bist du dann zur Börse gekommen?
Ja, genau so war das, Ende der 80er Jahre. Ich habe halbherzig zu studieren begonnen nach der Handelsakademie und wollte aber unbedingt ins Ausland und wollte dann für ein Reisebüro wohin und mein Vater hat gesagt, ah, das ist nichts Gescheites. Ich rede mal bei uns in der Firma und Falper ist ja heute Teil von Mayr-Melnhof und die hatten damals schon Stützpunkte, Niederlassungen in London und Leeds und dann konnte ich eben für einige Monate im Jahr 87 nach England gehen und in London und Leeds sein. Und von damals habe ich übrigens noch das Time Magazine vom Oktober 87 mit dem Crash am Titelcover.
Da hatte ich das Glück, zum Bundesheer einberufen zu werden. Ich war vorher schon in der Bank und habe alle Aktien verkauft, die ich als ganz, ganz Junge gekauft habe und da haben wir beim Bundesheer den Crash erspart.
Ja, siehst du.
Ja, wunderbar. Siehst du, was ich wieder nicht gewusst habe, ich lerne in meinem eigenen Podcast sehr viel. Falper wurde Mayr-Melnhof Part, großartig. Grüße an Mayr-Melnhof an der Stelle. Und dann 1990 lese ich da schon was, was total in meine Ecke kommt. Market Maker, Bankhaus Schöller. Wofür warst du damals Market Maker? War das Österreich?
Ja, es waren österreichische Aktien. Und ja, ich war in der Verpackungsindustrie, wenn das so großspurig sagen will. Das ist mein erster Job. Und man konnte ja damals nirgendwo hingehen, ohne dass über die Börse gesprochen wurde. Und ich habe letztens einen Newsletter darüber geschrieben, Fischerbräu, kann ich mich erinnern, ein Sommerabend und alle haben nur über Aktien, wenn überhaupt noch über Aktien, wenn nicht schon über Optionsscheine gesprochen. Und ich dachte, das ist ja großartig, da muss ich auch mit, also da wird man über Nacht reich und ich muss auch in den Bereich und habe mich dann bei mehreren Banken beworben. Und die einzige Bank, mich hätten mehrere Banken genommen, aber die einzige, wo ich sofort in den Wertpapierbereich konnte, war eben Schöller & Co. Bank AG damals und kam in die Beratung. Dann kam die ÖTOP und die ganzen alteingesessenen Händler haben gesagt, das ist für Blödsinn, das machen wir sicher nicht. Und ich habe aufgezeigt, ich bitte. Und erstmal war es eine fantastische Ausbildung, ITI, International Trading Institute. Gründer war Tony Saliba und Saliba war in dem ersten Buch Market Wizards von Jack Schwager. Und so bin ich dann auch auf die Hedgefonds gestoßen. Also so viele Dinge sind damals einfach passiert.
Du bist der Erste, der die Magier der Märkte, die Market Wizards vom Jack Schwager anspricht. Werden wir dann verlinken in den Shownotes, gibt es mehrere Bände, wo man auch lernt, dass es jeden fast irgendwann einmal abgeworfen hat, bevor er dann groß geworden ist oder sie. Super Geschichte. Und was du erwähnst, ist quasi, dass damals jeder über Aktien gesprochen hat. Da schütteln sicherlich etliche Leute heute den Kopf. Wir hatten in den 80ern 1985 und 89, 85 noch Rogers indiziert. 89 ist es dann noch einmal mega losgegangen. Wirklich diesen Aktienboom, wie man nachher nicht wieder gesehen haben, oder?
Genau. Also es war eine richtige Manie. Also es hatte alle klassischen Ausprägungen einer Übertreibung und hat wirklich alle Schichten der Bevölkerung erfasst. Und leider dann auch viel kaputt gemacht, würde ich mal sagen, für den österreichischen Kapitalmarkt, weil er auch dann, die Generation meines Vaters hat, glaube ich, dann nie wieder in seinem ganzen Leben eine Aktie angegriffen, was ja unglaublich schade ist.
Ja, das hört man leider immer wieder, dass diese Übertreibungen dann zu einem Ausstieg führen. Bei dir ist es dann 92 weitergegangen ins Portfolio Management, Fund Management beim Bankhaus Berger in Salzburg, glaube ich. War das etwas, wo man heute CIO dazu sagen würde, zu so einer Position?
Ja, also ich wollte damals mich weiterentwickeln und eine damals Kollegin, die Carola Kröger, hat
auch gesagt, liebe Grüße,
ich kenne genau. Wen in Salzburg. Ja. Und die suchen jemanden im Portfolio-Management. Also ich kam dort als Portfolio-Manager hin, also für die Vermögensverwaltungen zuständig und so habe ich begonnen. Und es war eine Bank, die von einem jungen Eigentümern geführt wurde. Und wir haben damals, wenn ich so zurückdenke, in den 90er Jahren schon so viele Dinge gemacht, die ihrer Zeit voraus waren. In Hedgefonds investiert, wir haben mit Bernd Hasenbichler einen Fonds an der Wiener Börse gehabt, im Trendfollowing. Also ich habe schon in Quantum Fund investiert von George Soros, in GAM von Bruce Caxton. Also das sind alles klingende Namen, wenn man aus der Hedgefonds-Welt kommt und so sehr früh schon mit Hedgefonds zu tun gehabt.
Und wie ist der Wunsch gekommen aus dem Market Making, das ja auch ein spezialisierter Bereich ist, aber doch wieder ganz anders als das Fondsmanagement, dann ins Asset Management rüberzugehen?
Ja, dieses Market Making war aufregend, weil es natürlich was Neues war, weil wir da diesen Initiationsprozess hatten, diese Ausbildung, wo die Amerikaner durch ganz Europa gereist sind. Das war richtig lässig. Aber ich glaube, nach einer Woche haben wir uns die Aktienoptionen und Aktien selbst hin und her geschoben, die einzelnen Market Maker.
Also es ist dann immer dünner geworden, recht schnell. Ja.
Eingestehen, leider.
Ja. Gut. Das waren die 90er Jahre quasi, die stark begonnen haben. Und du bist dann in die Schweiz gegangen. Das hat sich, Liechtenstein, glaube ich, war so ein Zwischenstep
mit LGT. Es gibt einen ganz kleinen Zwischenstep. Ich glaube, der ist auch auf LinkedIn, aber ich bin nicht sicher, nur ein paar Monate. Ich wollte einfach, auch von Salzburg war mir dann irgendwie zu klein und ich wollte was anderes machen und in die Welt raus und bin zu einem Broker in Paris gegangen. Also es war ein Broker für US-Aktien und das habe ich mir dann 4 Monate gegeben und da gesehen, das ist jetzt nicht so meins. Also es war Brokerage für Institutions im deutschsprechenden Markt, also ich war Österreich, Deutschland, Schweiz, aber es war schwierig und es war eigentlich nicht genau das, was ich gesucht habe. Aber durch die Investition bei Soros in die Quantum Funds, da gab es auch einen anderen Weg hinein, weil da waren immer geschlossen, die Fonds, und zwar haben die geheißen Double Eagle Funds von Arnold und Bleichröder. Und von Arnold und Bleichröder hat mich wer angerufen und hat gesagt, du, in Liechtenstein, da macht LGT, macht das mit Hedgefonds und du kennst dich da ja schon aus, ruf die doch mal an. Und ich habe da angerufen und am nächsten Tag bin ich nach Zürich geflogen. Also das war nämlich LGD, hat ein Joint Venture gehabt, LGD Non-Traditional Advisors, zusammen mit RMF, die Firma, die von Rainer Maffei gegründet wurde. Und dort wurde ich dann der erste Mitarbeiter im Pfäffikon Schweiz.
Schön. Ja. Und Vice President war dann irgendwie so eine Jobfunktion, also eine Bezeichnung, oder?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das kann schon irgend so ein Titel gewesen sein. Ich meine, ich war der erste Mitarbeiter und das ist dann aber groß geworden. Nicht? Wir haben mit nichts begonnen in den 90er Jahren und das wurde dann, ich glaube, im Pfäffikon wurden 20, 30 Milliarden Dollar dann irgendwann gemanagt. Also es war eine riesen Erfolgsgeschichte, dieses Hedgefonds-Geschäft.
Du bist auch mein erster Gast jetzt aus dem Hedgefonds-Geschäft. Das ist ja ganz spannend, auch mit der Vorgeschichte irgendwie, Hasenbichler und so weiter. Mhm. Quantum hast du genannt. Was waren damals so eure Cases Mitte, Ende der 90er Jahre? Weil ich kann mich erinnern, auf der Aktienseite gab es den neuen Markt, die E-Stack. Nasdaq ist natürlich auch gut gegangen. Wir haben uns auf die Wachstumswerte gestürzt. Was habt ihr gemacht im Hedgefonds-Bereich?
Das Lustige ist, an mir sind immer diese Blasen vorübergegangen. Vielleicht liegt es daran, dass ich 1990 bei dem ersten Irakkrieg, also damals hat er noch nicht erster geheißen, weil da wusste man noch nicht, dass es mehr werden, also nur Irakkrieg. Ja. Dann in der Folge dieses Wiener Marktbooms habe ich ja mein Geld, das ich nicht hatte, gleich mal verloren. Am Beginn meiner Karriere, das ist immer gescheit, das am Beginn zu machen. Und seitdem war ich immer skeptisch, also habe dann immer viel mit Futures gemacht und war auch Ende der 90er Jahre nicht Teil dieser Blase. Mhm. Was aber interessant war, wir haben eben damals Tickets gegeben von 15 Millionen bei LGD und das war damals groß und heute wäre es nicht groß. Also das heißt, wir haben direkt die Manager getroffen. Ich kann mich erinnern, 93 sind wir in New York bei Cerberus gesessen, der sich dann an der Babak beteiligt hat und haben dort mit den verantwortlichen Personen gesprochen und nicht nur mit Investor Relations. Das heißt, das war ja das Tolle in den 90er Jahren, dass ich mit hunderten Hedgefonds rund um die Welt ein Interview quasi geführt habe, so wie wir ein Gespräch führen. Und das war für mich die Hedgefonds-Universität, möchte ich fast sagen. Also das war damals natürlich eine tolle Zeit. Und darum das auch durch ganz andere Facetten gesehen, diese 90er Jahre. Erinnerst du dich vielleicht an Long Term Capital?
Natürlich, 98 haben wir im Vorgespräch, habe ich dich nach der Jahreszahl gefragt. Das ist bei mir sehr präsent, weil ich es in einem der vorigen Börse People Interviews thematisiert habe mit jemandem. Aber wie hat euch das damals 98 getroffen, die gesamte Industrie? Misstrauen reingekommen, nehme ich an, oder?
Ja, wir hatten ja damals investiert bei Long Term Capital Management. Und das Gute war, aufgrund, dass eben die langfristigen Investoren, und der Prinz war damals schon lange investiert, die bekamen ihr Geld zurück. Also Long-Term Capital hatte das meiste External Money damals zurückgezahlt.
Entschuldigung, jetzt muss ich dich unterbrechen. Der Prinz Lichtenstein, oder?
Prinz von Lichtenstein, genau. Prinz von Lichtenstein, also die haben ja selbst dort investiert gehabt. Und das Geld ist zurückgekommen und dadurch war dann gar kein Dollar, obwohl das der Restbetrag, der investiert war, komplett verloren war, war es in Summe ein Gewinn, weil viele der ursprünglichen Investoren ihr Geld zurückbekommen haben vor der Krise. Und 98 kam dann die Russland-Krise und dann kam LTC
Probleme und so weiter auch noch. Ne?
Richtig. Ja. Und ich kann mich erinnern, das Jahr darauf war ich dann nochmal, ich glaube, das war damals in Greenwich, wenn ich mich richtig erinnere, war ich nochmal in den Büros von Longterm Capital. Und das war das einzige Mal, als ich Marin Scholes persönlich getroffen habe und er unheimlich bescheiden war. Also das waren seine humble 5 minutes, würde ich mal sagen.
Wahnsinn, ja. Da sind wir wieder bei Black & Scholes und bei so Rechnermodellen, die wir alle in jungen Jahren auch gehabt haben. LTCM, vielleicht auch da kurz, ich nutze die Möglichkeit, dich hier zu haben. Das war meines Wissens nach ein Hedgefonds von Nobelpreisträgern, der aber einen Bauchfleck erlitten hat.
So ist es.
Okay.
Hat damals eine Riesenkrise und Fed musste intervenieren.
Genau. Ja. Und was man auch gehört hat, dass Lehman wollte nicht mitmachen und hat die Rechnung dann 10 Jahre später bekommen, dass man Lehman nicht gerettet hat. Aber lassen wir mal diese Verschwörungstheorien. Das war dann auch noch die Zeit, wo es eine Millennium-Umstellung gab. War das ein Thema im Hedgefonds-Bereich irgendwie? Hat man da spezielle Wetten gehabt oder war das eigentlich Non-Event und man hat gehofft, dass die IT hält?
Ja, also es war natürlich ein Riesenthema, aber im Endeffekt haben wir uns dann dazu entschlossen, auch nichts zu machen, was wichtig war. Ja.
Genau. Und 9/11 im Jahr 2001.
Jeder kann sich wohl erinnern, wo er da war. Ja. Und ich bin dann von HG zu RMF gegangen, also das Unternehmen von Rainer Mark Frey, die ja begonnen haben mit Convertible Arbitrage, Japanese Warrant Arbitrage und dann auch ein High Yield vorgemanagt haben, aber das große Geschäft war das Hedge Fund of Funds Geschäft, das ja dann verkauft wurde an Man Investments. Aber ich habe dort einen eigenen Fonds gemanagt mit Mutual Fund Timing und ich war in dem Monat investiert in diesem Fonds und wir waren im Office, als dann die Flieger in die Gebäude flogen und dann die Börsen schlossen. Also es war sicherlich eine dramatische Zeit, aber wir sind da sehr gut durchgekommen, aus der Investmentsicht zumindest. Ja.
Ich glaube, wenn man bei 9/11 nicht gleich einen Fehler gemacht hat, war es börslich ja relativ harmlos gegen andere Verwerfungen wie Lehman zum Beispiel.
Es war ein Glück, dass man gar nicht verkaufen konnte.
Genau, das ist die ewige Diskussion, ob eine Handelsaussetzung gut ist oder nicht. Also es beschützt dich zumindest ein wenig.
Und den Monat hatte ich sogar einen positiven Monat, kann ich mich erinnern, erstaunlicherweise.
Ja. Na, herzliche Gratulation dazu. Du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht irgendwie als Co-Founder eines Unternehmens Alinpa, auch noch in der Schweiz. Das war... Auch da bitte ein paar Memories und Worte dazu, was die Beweggründe waren und was ihr da gemacht habt.
Ja genau, ich habe 2004 haben wir uns da selbstständig gemacht. Ich war 2003 noch beim Annual Meeting von Berkshire Hathaway in Omaha, das erste Mal in meinem Leben 2003. Und damals habe ich dann jedem erzählt, dass ich einen Futures Fund eröffnen werde und dem alle angeschaut, wie wäre ich vom Mars bin, ne? Den Berkshire Hathaway Meeting will einen Futures Fund eröffnen. War eh nicht die gescheiteste Idee, hätte sollen einen Value Fonds auflegen oder einen Aktienfonds. Und ja, wir haben dann Geld für Institutionen da gemanagt und ist gut gegangen, hatten Gewinne, dann kam ein Drawdown, also ein Rückschlag und ich wollte dann kein Geld für die Kunden verlieren netto und habe das Geld wieder zurückgezahlt 2007. Und die Strategie hätte profitiert von der hohen Volatilität, hatte auch eine leicht negative Korrelation zum S&P. Also vielleicht wäre die Krise 2008, 2009 gut gewesen. Aber das Interessante war, wir hatten einen Broker, wo man Electronic Trading damals schon machen konnte, was eher selten war. Der wurde an Lehman Brothers verkauft, also unser Prime Broker wäre dann Lehman gewesen oder war Lehman. Also who knows, wie das ausgegangen wäre.
Da ist, glaube ich, ein ordentlicher Kelch an euch vorbeigegangen, sagen wir mal so. Wahrscheinlich schon. Und bei Long-Only-Investoren ist es ganz klar, Lehman war das Brutalste, was man gesehen hatte bis dato. Du hast die Geschichte erzählt, es gibt diese Zufälle, so wie bei mir mit dem Bundesheer. Du bist dann zurück nach Österreich, glaube ich, nach Lehman, oder? Oder während Lehman, oder wie war das dann? Das war
noch davor, also ja. ich hab den Fonds dann zugemacht und bin dann im Mai 2007 nach Österreich zurück und bin nach Salzburg gegangen und war dort bei der Schöller Bank für Aktien zuständig. Also Mitte 2007 habe ich dann das Aktienteam übernommen, also auch vom Timing sehr gut. Ab dann ging es bergab. Ja. Aber ich glaube, jede See braucht ihren Kapitän. Also das war schon so ein defining Moment und das auch alle zusammengeschweißt hat. Mhm. Und im Rückblick war es auch die richtige und gute Entscheidung, weil ich glaube auch gerade unsere Kunden gut durch diese Phase gebracht habe.
Es ist ja immer bei diesen Dingen, wenn man spontan einen Fehler macht und die Nerven verliert, kann man das nie wieder aufholen. Also wenn ich jetzt auch an Covid, an den März 2020 denke, wer da geschüttet hätte, hätte das, glaube ich, sein Leben nicht mehr aufgeholt, die Performance, die er als Long Equity verloren hat. Du hast dann ein Aktienrating initiiert für die Schöller Bank. Das war, glaube ich, so 2011, 2012. Was war da die Methodik dahinter? Was war die Idee dahinter? Und warum hast du das gemacht? Und wie hast du es eingesetzt?
Also erfunden hat es der Heinz Meyer, der damals Vorstand war für den Bereich. Der war vorher auch der Aktienchef, bevor ich gekommen bin oder schon einiges davor. Und er hat dieses Aktienrating erfunden und ich habe es dann nachgeschärft und noch stärker, würde ich mal sagen, auf diese Buffett-Linie ausgerichtet. Wettbewerbsvorteile, Bilanzqualität, Fähigkeit des Managements, Capital Allocation und so weiter und so fort. Also es ging um alles, nur nicht um den Preis der Aktie. Es war also ein reines Rating-System des Unternehmens und dann kam natürlich der Faktor Preis am Ende noch dazu, aber war nicht Bestandteil des Ratings.
Mhm. Und habt ihr eingesetzt, natürlich nehme ich an, dann in der Funktion des CIOs, die du da auch gehabt hast, um euer Aktienuniversum irgendwie gut zu gestionieren.
Genau, also damals war ich also für das Aktienteam und für die Aktien zuständig, war natürlich selbst auch, und bin ich noch immer sehr interessiert, also ich analysiere bis heute selbst auch Aktien, lese Jahresberichte und so weiter, weil es mich einfach auch meine Leidenschaft ist und es hat mir ein Rahmenwerk gegeben, wie ich Unternehmen anschaue.
Mhm. Und die 10er Jahre, deine Zeit bei der Schöller Bank, sind ja auch jene Jahre gewesen, wo die Zinsen, die man kannte, am Sekundärmarkt oder am Primärmarkt bei Staatsanleihen und ähnlichen, am Bondmarkt, einfach auf Null und unter Null gegangen sind. Was war das für eine Herausforderung oder auch Chance im Asset Management?
Ja, es war schon eine seltsame Zeit, also vor allem, als wir dann unter Null getaucht sind, dann natürlich zu sagen, welche Bewertungsmaßstäbe gelten noch, weil alle Modelle ja bei negativen Zinsen nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube, der Trick war einfach auch diesen Discount-Faktor, also diesen Zinsfaktor, mit dem man zukünftige Cashflows abwertet zu einem Barwert, dass man den nicht auf verrückt niedrige Niveaus senkt. Also ich glaube, man muss für das Risiko trotzdem kompensiert werden. Das heißt, man muss die zukünftigen Cashflows immer mit vernünftigen Zinssätzen abzinsen und nicht, also ich habe das nie im Kopf so mitgemacht. Also dann kommt man auf Bewertungen, die dann total irrsinnig sind. Ne?
Ja, und für einen Kunden hat es ja schöne Gewinne gebracht, wenn die Kurse bestehender Anleihen natürlich durch die Decken gegangen sind. Ich denke da nur an unsere 100-Jährige, was die schon für eine Reise gemacht hat von der Emittent in Österreich. Gut, dein jüngster Wechsel war im Jahr 2019 zur Bank Gutmann und auch kurz danach wieder der März 2020, Covid. Vielleicht auch da Memories. Also immer wenn du wechselst, dann passiert was. Dann tut sich was.
Ich habe es damals unserem damaligen CEO, Herrn Lippitt, auch gesagt, dass er vorsichtig sein muss, weil das immer so ist.
Müssen wir aufpassen beim nächsten Wechsel als Indikator dann, gell?
Ja. Es gibt dann keinen Wechsel mehr. Also ich glaube, das war mein jüngster Wechsel und mein bester Wechsel. Ich bin ja seit Mitte des Jahres Partner bei Gutmann und ich bin dort wirklich angekommen und es hat sich auch viel jetzt geändert. Also ich hatte ja ein Glück, dass ich diese Zeit mit Herrn Lippitt noch mitmachen durfte als CEO, verstanden habe, warum er so lange in dieser Position war, was für eine Energie er auch jetzt mit 65 noch hat und was für ein Change Manager ist. Also das war wirklich fantastisch, die Reise. Und jetzt nochmal besser fast mit dem neuen CEO Marcel Landesmann und die Eigentümerfamilie in dritter Generation mit Louis Kahane im Vorstand. Mhm. Also das ist jetzt ein Team, ich glaube, das einfach wahnsinnig viel Energie bringt und fantastische Aussichten hat für uns.
Jetzt hilf mal kurz, Partner bei einer Bank, ich kenne das von Rechtsanwaltssozietäten, von Werbeagenturen oder so weiter. Wie ist das bei einer Bank zu verstehen? Bist du da mit Eigenkapital reingegangen oder?
Ja genau, also als Partner wird man eingeladen, sich einzukaufen.
Schön.
Und das ist, also für mich, ich bin ja zu Gutmann gekommen ohne Position und ohne eine dezidierte Verantwortung, mehr mit dem, ja, wir glauben, das könnte was werden, wir probieren das einfach aus. Und dann wurde ich im Oktober 21 Chief Investment Officer und Mitte des Jahres Partner. Also für mich sind das natürlich, war das ein wahnsinniges Glücksgefühl, weil das ja auch so, es geht da gar nicht darum, um die monetäre Komponente, ich kann Partner werden, sondern es geht darum, ich bin Teil dieses inneren Kreises und Teil der Gutmann-Familie.
Es wird dann investiert
das sonst
automatisch.
Auch
ich habe es auch noch nie gehört, deswegen musste ich da auch unbedingt nachfragen. Bitte kurz auch noch zur Bank Gutmann. Mhm. Wie seid ihr aufgestellt? Was ist euer Kerngeschäft eigentlich?
Also unser Kerngeschäft ist Private Banking. Wir haben auch ein institutionelles Geschäft und das funktioniert auch sehr gut miteinander, weil institutionelles Geschäft heißt ja Versicherungen, Pensionskassen, sehr anspruchsvolle Kunden, und das wäre ein Fitnessprogramm, das dann auch unseren Privatkunden und Stiftungen zugutekommt. Also ich finde, das ergänzt sich sehr gut. Und dieses Miteinander und dieser Servicegedanke innerhalb von Guttmann ist sehr stark ausgeprägt. Und zur Geschichte, es gibt Guttmann seit 100 Jahren. Mhm. Gebrüder Guttmann haben das gegründet. Und im Jahr 57 hat die Familie Kahane die Mehrheit von Guttmann übernommen. Ist jetzt der kontrollierende Eigentümer und jetzt schon in dritter Generation. Und ich glaube, diese Kombination einerseits Eigentümer geführt und andererseits aber einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, Partner zu werden, das gibt sonst nicht in Österreich.
Schön, ja. Ich nutze das jetzt auch als Chance zurück zum Start unserer beiden Wertpapierkarrieren. Irgendwie die Familie Kahane war in den 80er Jahren eigentlich quasi die Familie, die an der Wiener Börse mit tollen Aktien unterwegs war. Auch die Montana, die Jungpunzler und so weiter. Alles dazugehört. Das waren wirklich, wirklich tolle Aktien. Und du bist auch so Hobbyjournalist irgendwie, glaube ich. Ich habe auf LinkedIn einen Newsletter von dir bestellt, der, glaube ich, wöchentlich oder 14-tägig rauskommt. Wow, sage ich mal, von der sprachlichen Gewalt zur Themenvielfalt auch. Was war da die Überlegung, einfach unter die Schreiber zu gehen? Oder gehört das auch irgendwie als CIO zum Job intern und für die Kunden?
Ja, danke. Danke. Wie hat das begonnen? Also als Covid kam und ich ja noch nicht in der Position des Chief Investment Officers war, ich war Teil des Asset Management Teams, Teil des Chief Investment Officers. Und diese Extremsituationen sind dann auch so meines. Also ich habe das Ende der 90er Jahre, 2000, 2001, dann die Finanzkrise und so weiter. Also das waren eigentlich meine stärksten Zeiten. Ich glaube, ich brauche auch irgendwie diese Herausforderung. Und ich habe mir da überlegt, was kann ich machen, um meinen Kolleginnen und Kollegen sie zu unterstützen, zu informieren. Und was ich getan habe, ich bin dann, während Wien sozusagen geschlossen war, die Gehsteine hochgeklappt wurden, bin ich alleine auf freier Flur ins Büro gefahren und war um 7 Uhr in der Früh dort und um 8 Uhr war mein täglicher Newsletter draußen. Über Wochen habe ich das gemacht und der war aber nur intern. Also ich habe alle Informationen gesammelt, aufbereitet und ich habe immer gern geschrieben, sehr viel interne Newsletter und war dann eigentlich eine Stimme, die täglich zu hören war. Mhm. Und nach einiger Zeit haben dann die Berater vor allem gesagt, die am Kunden waren, warum machen wir nicht was für unsere Kunden? Und das, was ich aber intern gemacht habe, das hätte nicht funktioniert für Kunden. Und darum habe ich dann, die Amerikaner sagen, einen Pivot gemacht und habe dann den Guttmann Blickwinkel, der am Anfang hat dann noch anders geheißen, und da hat mich der Herr Lippe damals unterstützt, der ist eigentlich der Vater des Namens Guttmann Blickwinkel, oder auf Englisch gibt es ihn auch, Viewpoint, und habe dann begonnen, jede Woche über was zu schreiben. Und ich wollte eben, es gibt schon so viel in unserer Industrie, was eh niemand liest, und ich wollte was schreiben in einer anderen Sprache, was auch unterhaltsam sein soll und was halt sehr persönlich ist von mir, wo ich auch über Brotbacken und meine Kinder schreibe und was weiß ich alles. Aber immer mit einer Brücke auch zum Geld und zum Investieren. Und ja, ich glaube, es kommt an, es freut mich sehr. Und ich publiziere es wöchentlich auch auf LinkedIn, aber man kann sich auf unserer Webseite auch direkt anmelden. Dann kriegt man auch ein E-Mail von Guttmann, also wie es gewünscht ist.
Da werde ich dann einen Beitrag auch in den Shownotes verlinken, wenn ich darf, dass die Hörerinnen und Hörer da auch ein Gefühl dafür kriegen. Und irgendwie erinnert es mich ein bisschen an die Tätigkeit auch von deinem Kollegen, von unserem Kumpel, glaube ich mal, Wolfgang Matejka, der das auch wöchentlich tut und eine Riesenaudience damit erreicht mit seinen Sichten zum Kapitalmarkt. Noch was habe ich von dir gehört, und zwar in einem anderen Podcast von der lieben Kollegin Julia Kistner. Da ist mir aufgefallen, in einem sehr relaxten Gespräch, dass du vor Home Bias warnst. Das ist genau das, was ich mache. Okay, ist mein Job, ich bin auch schon lang dabei. Aber kurz, Home Bias Österreich, wie sehr, du hast begonnen in Österreich an der quasi Market Maker und so weiter, wie sehr gehören österreichische Aktien jetzt bei Guttmann noch zu deinem Geschäft?
Ja, also ja, ich habe schon zweimal mit der Julia Kistner gesprochen, ist wirklich eine sehr nette und gescheite Frau und ich unterhalte mich gern mit ihr. Und ich habe, glaube ich, damals zu ihr gesagt, ich habe eine Anti-Home-Bias.
Ja, genau, das ist mir so aufgefallen. Ich meine, ja genau, Anti-Home-Bias, das war es, genau. Ich habe den Home-Bias, das ist immer in Summe wieder neutral, dann sind wir wieder im Hedgefonds-Bereich. Ja. Ne? Genau.
Vielleicht ist das die Prägung gewesen damals mit dem Platzen der Wiener Börsenblase und dass ich dann weg bin, auch einmal aus Österreich und auch, ich habe auch gar nicht diese Kontakte. Also ich kenne eigentlich niemanden. Ja, du kennst wahrscheinlich jeden und ich kenne niemanden, also das passt ganz gut zusammen.
Ich bin mitten in dieser Bubble, die es noch gibt, drin halt einfach, ja. genau,
deswegen. Genau. Und aber ich meine, es ist auch so, dass man natürlich, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und für Kunden Geld anlegt, es bleiben dann nicht mehr viele österreichische Aktien übrig, die man auch kaufen kann, ohne sie zu bewegen, ohne jetzt einen signifikanten Anteil dann davon zu halten. Und ja, also ich glaube, dass man ist dann so international unterwegs, hat ein internationales Netzwerk, spricht mit Anlegern, Investorinnen und Investoren in USA, Großbritannien, also es ist rund um die Welt quasi, und da bleibt einfach nicht mehr viel Österreich übrig. Ich glaube, von der Weltmarktkapitalisierung ist Österreich 0,1
Ja, irgendwas. Ja, das ist ganz klar, ja. Aber mir ist dieses Anti-Home-Bias noch in Erinnerung. Ja. Ich habe das Wort nicht mehr gehabt, aber das war's auf jeden Fall. Normalerweise mache ich das nicht, und meine Schlussfrage jetzt heute an dich, weil du mein erster Gast im neuen Jahr bist. Wir nehmen es zwar noch Ende Dezember auf, aber was wird uns denn 2023 so gefühlt bringen können an den Aktien- und Anlagemärkten, Anleihenmärkte, vielleicht auch ein bisschen Rohstoffe? Mhm. Was glaubt ihr? Was glaubst du?
Ja, ich bin auch gerade dabei, unseren ersten Quartalsbericht zu finalisieren. Das hatten wir bis jetzt nicht. Also am 10. Jänner werde ich auch ein erstes Mal einen Quartalsbericht für die Vermögensverwaltung veröffentlichen. Und da ist schon Optimismus ein Hauptschlagwort. Ich glaube, als Anleger soll man immer optimistisch bleiben, weil sonst wird man nie irgendwelche Chancen erkennen und nutzen können. Aber man muss auch Realist bleiben. Also man muss einfach mit allem umgehen können, was die Börse einem dann so serviert. Und dieses Jahr hat es gezeigt, Covid hat es gezeigt. Ich meine, immer sieht man, dass die Zukunft ist eine Unbekannte. Niemand weiß, was kommen wird. Wir hatten schon einen starken Rückschlag. Vor allem für die größte Community an der Börse sind die Amerikaner, weil der Rückschlag viel stärker. Ja. Die hatten keinen Dollar Stärke. Die hatten, sobald sie aus den USA rausgingen, jede andere Währung war schwächer, also wenn die international investiert haben, und der US-Markt selbst war schwach. Also die haben eine viel negativere Börsenerfahrung gehabt im Jahr 2022. Also ich glaube, das Sentiment ist so negativ, dass schon ein gutes Börsejahr möglich ist. Aber ich bin auch dafür vorbereitet, dass es so wird wie 2000 bis 2002, dass mehrere negative Jahre sind, was auch immer kommt. Ich glaube, Irving Kahn hat einmal gesagt, an der Börse gibt es immer was zu tun. Man muss nur genauer hinschauen, flexibler sein und härter arbeiten. Und genau das habe ich vor für 2023. Und das ganze Team macht, was es immer tut. Wir suchen nach guten Aktien, guten Anleihen. Wir sind langfristige Investoren und jede Volatilität ist ja auch eine Chance.
Härter arbeiten ist natürlich verständlich, weil es dein Job ist. Das ist ganz klar. Bei uns in der Branche, wir müssen dann näher hinschauen, als wir das früher tun müssten, weil es passieren von außen Dinge, die hast du einfach nicht auf der Rechnung. Aber der klassische langfristig denkende Anleger, die Anlegerin, sollten die auch öfters hinschauen als früher, eurer Meinung nach? Oder kann man da durchaus auch, wenn man eine solide Strategie hat, mal einmal im Quartal nur updaten?
Es kommt immer darauf an, was man mit näher hinschauen meint. Nicht? Also wenn man direkt in Aktien als Unternehmen investiert, dann muss man schon immer ein Auge drauf werfen, wie sich das kompetitive Umfeld, das Unternehmen, das Management verhält und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Vermögensverwaltungskunde ist oder in Fonds, ETFs, was auch immer investiert ist, ist es oft besser, weniger oft hinzusehen. Es gibt ja auch diese Studien, je öfter man das Portfolio anschaut, das Depot anschaut, die Performance anschaut, desto höher empfindet man das Risiko, weil man diese Schwankung viel stärker erlebt. Da macht es oft Sinn, nicht so oft hinzuschauen.
Und man will ja gut schlafen, das gehört ja auch noch dazu. Genau. Ne? Also ich nehme vorsichtigen Optimismus für 2023 mit, wenn ich das so
subsumieren Absolut, kann, aber ich darf dir sagen, Christian, egal in welchem Jahr du mich das fragst, das wird immer meine Aussage sein, weil ich glaube, anders geht's gar nicht, als optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Ja, und wenn man sich die Langfristcharts ansieht am Aktienmarkt, war es ja auch nicht so falsch, diese Learnings aus unserem Leben irgendwie mitzunehmen, dass es eigentlich langfristig schon passt.
Absolut. Und das ist ein Axiom. Also ich glaube, das muss die Grundthese sein, dass wir auf neue Höchststände gehen werden. Also ich bin überzeugt davon, dass alle Depots, die professionell gemanagt sind bei uns und auch die Märkte auf neue Höchststände gehen werden. Das wird so sein, ja.
Und deswegen spiele ich jetzt meinen Abspann, weil ein schöneres Schlusswort quasi für den ersten Beitrag im Jahr 2023 kann es nicht geben. Lieber Robert, vielen Dank, dass du mit mir dieses Jahr eröffnet hast. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich hoffe, es war für euch wieder einiges dabei. Für mich auf jeden Fall eine wunderbare Zeitreise. Ciao von meiner Seite.
Danke Christian, ein tolles 23 wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ebenfalls tschüss und baba.
Tschüss.